Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
In Südasien ist kein Ende der extremen Hitzewelle in Sicht. Hunderte Millionen Menschen leiden derzeit in Pakistan, Nordindien und Bangladesch unter Temperaturen um die 45 Grad und mehr. Hitze ist in dieser Region nichts Ungewöhnliches, nur kommt sie deutlich früher als sonst.
Das war Ende April und der Kontinent ächzt weiter. In diesen Tagen schon wieder eine Hitzewelle in großen Teilen Pakistans und Indiens. Örtlich kann die 50-Grad-Marke angekratzt werden. Es gibt auch erste Todesopfer. Ich bin Isabella Koda. Hallo. Was hat die Hitze in Südasien mit dem menschengemachten Temperaturanstieg, dem Klimawandel, zu tun? Das kann uns gleich Stefan Ramstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erklären. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Ramstorff, interaktive Temperaturkarten der südasiatischen Region sind in diesen Tagen nur noch sehr, sehr rot bis lila bis dunkellila. Sehen Sie da als Klimaforscher auch schon rot?
Ja, das ist natürlich schon eine extreme Hitze, denn Indien hat schon den heißesten März seit Beginn der Aufzeichnung hinter sich, Teile von Indien auch den heißesten April, und diese Hitzewelle dauert immer noch an.
Die Region gilt ohnehin als eine der heißesten der Welt, also Business as usual. Gerade die InderInnen sind ja seit Jahrhunderten Profis im Schwitzen, alles normal also?
Nein, keineswegs, denn wir sehen, dass durch die Erderhitzung die Häufigkeit von solcher extremer Hitze dramatisch zunimmt. Wir haben letztes Jahr eine Studie publiziert, wo wir die weltweiten Wetterdaten für die Monatstemperaturen ausgewertet haben. Und die Extreme, die in den 50er bis 70er Jahren nur so im Promillebereich selten auftraten, bedecken heute ständig etwa 10% der Erdoberfläche und sind um das 90-fache häufiger geworden.
Nordwest- und Zentralindien, Sie erwähnten das, haben den heißesten April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren erlebt. Waren Sie als Experte von der Entwicklung überrascht?
Nein, ich bin davon nicht überrascht, weil, wie gesagt, wir das Phänomen Zunahme der Hitzewellen schon lange studieren. Und es beginnt ja sogar der Roman Das Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson mit so einer verheerenden Hitzewelle in Indien. Übrigens sehr empfehlenswertes Buch, wenn man sich die Zukunft vorstellen möchte.
Südasien sitzt prekär an vorderster Front der Klimakrise, schreibt die Weltbank kürzlich. Wenn wir nun speziell darauf nochmal schauen, auf die Region, warum ist das so, Herr Ramstorff?
Ja, das ist so ein Bereich der Erde, ein Gürtel, der unter besonders hoher Hitzebelastung bereits lebt. Und zwar kommt es da ja auf die Kombination Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Und da gibt es diese Feuchtkugeltemperatur, die praktisch angibt, wie gut der Mensch sich noch runterkühlen kann, wenn er kräftig schwitzt. Und das wird mit wachsender Luftfeuchte immer schwieriger. Und in dieser Region kommt man da eben schon nah an den tödlichen Bereich heran, wo man sich nicht mehr längere Zeit im Freien aufhalten kann, ohne dass es lebensgefährlich ist.
Das bestätigt auch der Bericht des Weltklimarates IPCC, der da lautet, ein Auszug: Vorhersagen zeigen, dass ein beträchtlicher Teil von Südasien in der Zukunft extremen Hitzestress erleben wird. Also ist das Ganze erst der Beginn?
Das ist erst der Beginn, denn bis wir die globalen Treibhausemissionen auf Null haben, wird die Temperatur weiter steigen. Sie wird erst dann stabilisiert, wenn wir zu Null-Emissionen gekommen sind. Und deswegen sagt der IPCC ja auch, wir müssen die Emissionen bis in 8 Jahren, bis 2030, halbieren weltweit und danach eben weiter auf Null runterfahren.
Klimaforscher, KollegInnen von Ihnen haben errechnet, dass vor dem Anstieg der globalen Temperaturen die Region etwa einmal in 50 Jahren eine solche Hitze zu dieser Jahreszeit erlebt habe. Nun komme sie etwa alle 4 Jahre vor. Wo soll das enden?
Ja, das wird eben immer häufiger und wird, wie gesagt, dann enden, wenn wir endlich Klimaschutz so ernst nehmen, dass wir es als Top-Priorität der Regierung behandeln und die Emissionen sehr, sehr rasch herunterfahren. Und sehr rasch heißt eben weltweit halbieren bis 2030. Und die Industrieländer müssen da sogar noch schneller vorangehen. Dazu haben sie sich in Paris verpflichtet.
Die Industrieländer, sagen sie. Auf der anderen Seite hat der indische Premier Modi auf der Klimakonferenz in Glasgow im vergangenen Jahr versprochen, Indiens Kohlendioxidausstoß bis 2030 um 1 Milliarde Tonnen zu verringern und die Hälfte seines Verbrauchs aus erneuerbaren Energien zu speisen. Sie sind begeistert?
Ja, das ist für Indien natürlich schon eine Leistung, weil Indien ja nach wie vor durchaus ein sehr armes Land ist. Und es ist gut, dass sie sich jetzt auch verpflichten, nachdem sie ja früher die Position vertreten haben, für die man auch ein gewisses Verständnis haben kann, dass natürlich die reichen Länder, die für den allermeisten Teil der globalen Emissionen verantwortlich sind, viel höhere Pro-Kopf-Emissionen haben als Indien, dass die eigentlich vorangehen müssten und die Entwicklungsländer erst Entwicklung nachholen sollten. Aber auch diese Entwicklung der Entwicklungsländer muss eben jetzt, weil die Klimakrise so akut ist, mit den erneuerbaren Energien erfolgen und durchaus auch mit Hilfe von den Industriestaaten mit diesen Technologien.
Einen interessanten Satz notiert dazu die Zeit. Die Hitzewelle auf der anderen Seite der Erde erinnert uns daran, dass das Prinzip von Ursache und Wirkung die Welt umspannt. Das heißt, hallo Hitze in Indien, das geht uns alle an?
Das geht uns alle an. Die Ursache der globalen Erwärmung ist seit Jahrzehnten klar. Die Weltgemeinschaft hat ja schon beim Erdgipfel 1992 in Rio, der jährt sich jetzt zum 30. Mal nächsten Monat, beschlossen, eine gefährliche Klimaerwärmung zu verhindern. Getan ist aber viel zu wenig.
Wenn wir nochmal auf die Umstände vor Ort eingehen, viele InderInnen halten es derzeit nur noch in klimatisierten Räumen aus, so sie diese zur Verfügung haben. Aircondition, die ultimative Lösung für all unsere künftigen Klima- bzw. Hitzeprobleme?
Das ist auf keinen Fall die ultimative Lösung, ist aber wichtig. Aber in Indien ist eben nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung in der Lage oder hat Airconditioning zur Verfügung. Und das führt jetzt bereits zu Stromausfällen, weil dann das Stromnetz überlastet wird, wenn natürlich alle vorhandenen Klimaanlagen auf Hochtouren laufen. Und dann hat keiner mehr Kühlung.
In Pakistan schmelzen schon die Gletscher, eine Bedrohung?
Das ist eine Bedrohung. Da wurde ja auch durch so einen Schmelzwasserseeausbruch schon eine Brücke weggerissen. Außerdem gravierendere Folgen hat die Gletscherschmelze eben auch für die Wasserversorgung. Denn Gletscher speichern ja Wasservorräte, die dann im Sommer, wenn die Schmelzsaison vorherrscht, dann für die Bewässerung in der Landwirtschaft in der Region sehr wichtig sind. Und das sieht erstmal gut aus in einem erwärmten Klima, weil die Gletscher eben mehr Wasser liefern, weil es schneller schmilzt. Aber wenn die Gletscher weg sind, dann versiegt diese Wasserquelle für die Landwirtschaft.
Sie beschäftigen sich Ihr Leben lang mit dem Klimawandel, mit dem Klimaschutz. Sie klingen skeptisch, was die Maßnahmen, die bisherigen Maßnahmen der Regierungen betrifft. Aus Ihrer Sicht ist unsere Klimazukunft eigentlich schon im Eimer? Wir können einpacken?
Nein, wir können nicht einpacken, sondern wir müssen um jedes Zehntel Grad Begrenzung der Erderwärmung kämpfen. Und es ist sogar physikalisch durchaus noch möglich, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, was auch sehr wichtig wäre, um verheerende Folgen zu vermeiden. Und der Weltklimarat hat ja in seinem letzten Bericht auch die Maßnahmen dafür erläutert, die es auch noch ermöglichen, dieses Ziel zu schaffen. Denn wir haben ja die notwendigen Technologien dafür bereits. Es muss sie nur noch groß ausgerollt werden weltweit. Und das heißt Energiewende weg von den fossilen Energien.
Das heißt, so eine halb optimistische Prognose für die Zukunft der Welt, was den Klimawandel betrifft. Wie sieht Ihre Prognose für mehr als 1 Milliarde Menschen in Indien und Pakistan aus? Wann können sie wieder durchatmen? Wann ist endlich Schluss mit der Heißzeit?
Ja, das müssen die Kollegen der Wettervorhersage sagen, aber ich denke, generell kann man davon ausgehen, dass erst wenn der Monsun dann einsetzt, eine nachhaltige Besserung dieser Hitzewelle kommen wird.
Das wäre genau wann?
Das ist auch schwer vorherzusagen, aber wahrscheinlich erst im Juni.
Aber so lange schaffen die Menschen das doch gar nicht. Die sind schon unter dieser Hitzeglocke seit ewigen Zeiten. Es gibt schon Todesopfer. Das heißt, da kann man jetzt auch gar nichts unternehmen.
Da kann man nicht viel machen. Und ich denke, dass wir werden im Nachhinein wahrscheinlich an der Sterblichkeitsstatistik sehen, dass die nach oben geschnellt ist, so wie übrigens bei uns in dem sogenannten Jahrhundertsommer 2003 auch, der in Frankreich den höchsten Sterblichkeitspeak der letzten 50 Jahre verursacht hat, höher noch als der durch die Corona-Pandemie.
Das heißt, die Klimaschutzmaßnahmen, die wir jetzt vielleicht ergreifen, werden Indien und Pakistan wann helfen, damit es nicht wieder zu solchen furchtbaren Hitzewellen kommt?
Die Klimaschutzmaßnahmen, die wir jetzt ergreifen, die brauchen natürlich eine Weile, bis wir tatsächlich bei Null Emissionen sind. Und erst bei Null Emissionen wird die globale Temperatur aufhören, noch weiter zu steigen.
Ja, und da gibt es aber jetzt noch keinen Termin, ne?
Nein, das ist leider im Moment ja so, dass die Emissionen noch angestiegen sind. Nach Corona haben sie sich wieder erholt, quasi erholt im negativen Sinne auf ein hohes Niveau, sogar noch etwas höher als in dem Jahr vor der Corona-Pandemie.
Ganz herzlichen Dank, Herr Ramstorf, für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und der Theorie zum Klimawandel folgt die Praxis auf dem Fuß. Unser Korrespondent Peter Hornung berichtet jetzt aus der Hitze in Delhi und versucht Ihnen in Ihrem wohltemperierten Wohnzimmer eine Vorstellung von der Mörderhitze zu geben, die Indien und Pakistan gerade heimsucht.
Sie sind nur ungefähr ein Dutzend, aber sie geben nicht auf. Das Feuer sei ganz schwer zu löschen, sagt ein Feuerwehrmann am Schlauch. Sie füllten jetzt schon das zweite Mal Wasser nach. Ein riesiger Müllberg im Norden von Delhi. Er hat schon vor Tagen angefangen zu brennen, wegen der extremen Hitze. Die Feuerwehr versucht, mit Wasser zu löschen, aber viel ausrichten können sie nicht. Es sind ohnehin nur 3 Löschfahrzeuge, viel zu wenige für die zahllosen Brandherde. Kuldeep steht an einem der Fahrzeuge, steuert die Wasserzufuhr. Er ist wütend auf die Stadtregierung. Sir, es dauert viel zu lange. Die Feuerwehr von Delhi arbeitet nicht richtig. Wir haben zwar Roboter, aber sie werden nicht hierher gebracht. Die könnten das Feuer schnell löschen. Es scheint, als ob Regierungschef Kejriwal keine Erlaubnis gibt. Wie sollen wir dann das Feuer löschen? Wäre der Roboter gekommen, wäre das Feuer schon vorgestern unter Kontrolle gewesen. Lange hält man es hier nicht aus. Es herrscht eine unvorstellbare Gluthitze hier in unmittelbarer Nähe des Müllbergs. Und es stinkt ganz furchtbar, süßlich, chemisch giftig. Kuldeep und seine Kollegen tragen sandfarbene Schutzanzüge und Helme. Darunter muss es noch heißer sein. Kuldeep hat Glück, dass er unten bleiben kann. Einer seiner Kollegen steht mit dem Schlauch weiter oben in dem stinkenden, glühend heißen Müllberg. Wie kann ein normaler Mensch da hinaufgehen? Nur Roboter können hinauffahren. Schau mal, wie viele Feuerwehrfahrzeuge hier stehen. Sie arbeiten ohne jedes System. Niemand weist uns an. Mein Fahrzeug ist 2 bis 3 Mal hinaufgefahren. Nichts ist passiert. Glauben Sie, dass das Feuer auf diese Weise gelöscht wird? Ein reißender Fluss im Norden Pakistans. Es war am vergangenen Samstag. Eine Brücke stürzt ein. Wie beim brennenden Müllberg im 800 Kilometer entfernten Delhi sieht man hier die Folgen der Hitzewelle. Experten zufolge war zuvor ein Himalaya-Gletscher stark geschmolzen. Der Pegel eines Bergsees sei rasch gestiegen. Deshalb die Überschwemmungen. Man versuche, die Lage irgendwie unter Kontrolle zu bringen, sagte ein Beamter. Seit dem Morgen haben wir damit begonnen, den Verkehr umzuleiten. Jetzt warten wir darauf, dass die Wassermassen abfließen. Aber gleichzeitig bewerten wir auch die Schäden. Wir haben alle gefährdeten Personen an diesem Fluss in Sicherheit gebracht und sie verpflegt. Im Moment ist Gott sei Dank keine Person mehr in Gefahr. 3000 kleine Seen seien inzwischen durch die hohen Temperaturen in dieser Himalaya-Region entstanden. Einige von ihnen könnten ebenfalls bald überlaufen. Sturzbäche gingen dann ins Tal. Eine reale Gefahr für Pakistan, aber auch für den Nachbarn Indien.
It is official. This will be India's hottest summer ever.
Es ist offiziell, berichtet der Nachrichtensender India Today. Dies wird in Indien der heißeste Sommer aller Zeiten.
India is facing its cruelest summer with the most severe heat wave.
Indien erlebe seinen grausamsten Sommer mit der schlimmsten Hitzewelle. Was es heißt, wenn die Hitze alles ausdauert, sieht man hier, in einem Dorf im westindischen Bundesstaat Gujarat. Mit Blechkannen holen Frauen dreckiges Wasser aus einer fast versiegten Quelle. Sie müssen dafür hinuntersteigen in ein tiefes Schlammloch. Ein Dorfbewohner klagt. Das verfügbare Wasser ist schmutzig und nicht zum Trinken geeignet. Die Menschen legen 1,5 bis 2 Kilometer zurück, um Wasser zu holen. Die Frauen machen sich morgens auf den Weg, um es zu holen und gehen dann müde zur Arbeit. Die Wasserknappheit stellt die Einwohner vor große Herausforderungen. Diese Wasserknappheit ist tatsächlich eines der größten Probleme. Für die Wasserversorgung der Bevölkerung, aber auch für die Landwirtschaft. Denn die Hitzewelle wird auch von einem Regenmangel begleitet. In manchen Regionen Nordindiens gab es in den vergangenen Wochen 80% weniger Niederschlag als in den Vorjahren. Der Bauer Suresh Singh ist ratlos. Wegen der Hitzewelle hat unsere Ernte gelitten. Durch den plötzlichen Temperaturanstieg ist der Wasserpegel gesunken. Die große Hitze hat unseren Ernteertrag um die Hälfte dezimiert. Sein Neffe Satbir macht den Klimawandel für die große Dürre verantwortlich. Das größte Problem des Klimawandels ist, dass wir demnächst nicht mehr in der Lage sein werden, Landwirtschaft zu betreiben. Der Wasserspiegel sinkt immer weiter. Die meisten Wasserquellen des Dorfes sind bereits versiegt. Der fehlende Niederschlag und die Hitze im März seien die Ursachen für das, was man nun auf den Feldern Nord- und Zentralindiens sehe, sagt der Agrarexperte Devinder Sharma. Der Monat März ist sehr wichtig, weil zu dieser Zeit das Korn sich füllt. Wissen Sie, in der stehenden Ernte, das ist eine besondere Zeit. Und wenn es dann plötzlich so heiß wird, dann schrumpfen die Körner. Der Glanz ist weg und natürlich sinkt der Ertrag. Eigentlich hatte Indiens Ministerpräsident Narendra Modi angekündigt, sein Land könne Ländern helfen, denen wegen des Krieges kein Getreide aus der Ukraine geliefert wird. Dieser Plan steht nun aber in Frage angesichts der drohenden Missernten. Agrarexperte Devinder Sharma. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie weit die Weizenproduktion dieses Jahr zurückgehen wird. Einige sagen 10 Millionen Tonnen weniger, andere sagen, es werde um die Hälfte weniger geben. Das wären dann 22 bis 25 Millionen Tonnen, die wir für uns beschaffen müssen. Die Beschaffung ist deshalb so wichtig, weil wir wissen, dass Weizen und roher Reis Bestandteile unseres nationalen Ernährungssicherungsprogramms sind. In Neu-Delhi ist man große Hitze gewohnt, eigentlich. Rajbir steht im Schatten, er wartet auf Fahrgäste, den Kopf mit einem Tuch bedeckt, neben ihm sein dreirädriges gelb-grünes Tuk-Tuk. Ja, heute ist sehr heiß, deshalb stehe ich im Schatten. Wenn ein Fahrgast kommt, dann fahre ich los. Ansonsten geht es mir gut im Schatten. Eine Tuk-Tuk-Fahrt in Indiens Hauptstadt ist nie ein großes Vergnügen. Lärm, Gestank, aber jetzt kommt auch noch diese gewaltige Hitze dazu. Als Fahrgast fühlt man sich, als sitze man vor einem riesen Föhn. Rajbir, der Fahrer, hat das den ganzen Tag. Ich habe eine Wasserflasche im Tuk-Tuk. Ich fahre ja 7 bis 8 Stunden am Stück und versuche halt die Sonne zu meiden. Ich trinke Wasser noch und nöcher. Aber ich muss ja auch arbeiten und mir mein Essen verdienen. Auch Mohammed Rizwan Khan ist von der Hitze betroffen. Aber es geht gar nicht darum, dass es ihm so heiß ist. Er ist Schweißer, er kennt das. Aber da es dauernd Stromausfälle gibt, müssen er und seine Arbeiter immer wieder warten. Die Arbeit steht dann still und wir sitzen untätig herum. Aber wir müssen die Arbeiter ja immer noch bezahlen. Zuvor konnten wir mehr Geld verdienen, weil es 24 Stunden lang Strom gab. Die Hitzewelle ist auch ein Stresstest für Indiens Stromversorgung. Der Bedarf ist in den vergangenen Wochen hochgeschnellt. An einem Freitag Ende April hat das Land so viel Strom verbraucht wie niemals zuvor an einem einzigen Tag. Der Grund sind vermutlich unter anderem die Millionen Klimaanlagen in Industrie, Büros und Privathaushalten. Schon forderten mancherorts Behörden die Bürgerinnen und Bürger auf, ihre Wohnung nicht so sehr zu kühlen. Denn den Kraftwerken drohte die Kohle auszugehen. Ein Problem für Indien, wo noch 80% des Stroms aus Kohle gewonnen wird. Die Regierung ließ kurzerhand Passagierzüge streichen, damit diese Platz machen für lange Kohlezüge. Die Frage, was denn schuld ist an der Hitzewelle, trat in den vergangenen Wochen jedoch in Indien fast etwas in den Hintergrund. Es wurde viel über die Auswirkungen gesprochen, wenig über die Ursachen. Dabei sei das doch klar, sagte die indische Klimaforscherin Miriam Zakaria im TV-Sender NDTV. Früher passierte das alle 50 Jahre einmal. Mittlerweile kommt die Hitzewelle alle 4 Jahre. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, passiert das noch öfter. Indiens Premier Modi jedenfalls hatte vergangenes Jahr beim Klimagipfel in Glasgow erklärt, das Land könne Klimaneutralität erst 2070 erreichen. Und auch nur mit massiver finanzieller Unterstützung der Industriestaaten. Lange noch, so hieß es, werde Indien auf seine zahlreichen Kohlekraftwerke angewiesen sein.
Rekordstromverbrauch und Kohleknappheit. Katastrophale Hitze in Indien. Das war Peter Hornung. Hören Sie auch gern rein in einen weiteren Weltzeit-Podcast. Die Hölle von Delhi. Corona-Pandemie in Indien. Ich bin Isabella Kohler und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.